Stell dir vor, es ist Montagabend und Lisa sitzt alleine in ihrer kleinen Stadtwohnung mit dem Smartphone in der Hand und sie scrollt durch die endlosen Feeds und liked Bilder von Bekannten und spürt dabei, während sie so durch diese Slides geht und alles Mögliche klickt, spürt sie einen tiefen Schmerz in sich, den sie gar nicht so richtig greifen kann. 623 Freunde in den sozialen Netzwerken, aber niemand, dem sie von den Tränen erzählen kann, die sie letzte Nacht geweint hat. Vielleicht denkst du, das ist so ein Einzelfall, dass das passiert. Aber diese Lisa ist kein Einzelfall. Studien verschiedener Gesundheits- und Soziologieinstituten sprechen seit Jahren von einer Epidemie der Einsamkeit. Wir erleben aktuell in der Gesellschaft auf der einen Seite eine unglaublich starke Vernetzung, die es gibt, und auf der anderen Seite eine Einsamkeit von Menschen, die es so noch nie gegeben hat. Vor einiger Zeit oder vor 2 Wochen war ich mit Marlee, mit unserer Jüngsten, auf dem Balkon. Und wir haben so miteinander geredet und dann nahm sie mich so in den Arm, drückte mich ganz doll. Und dann sagte sie zu mir: Papa, weißt du, mir geht es manchmal so, dass ich so richtig irgendwie traurig bin. Sie ist 6 Jahre. Und dann sage ich: Ja, ich weiß, dass du auch manchmal traurig bist. Ich kenne das, ja. Und ich bin auch manchmal traurig. Aber worum geht es dir? Sie sagte, und jetzt passt auf, 6 Jahre, sagt sie: Wisst ihr, bei dem Gedanken, dass ihr vielleicht irgendwann nicht mehr sein werdet, dass es euch irgendwann nicht mehr gibt, das macht mich traurig. Das macht mich dann traurig in dem Moment. So dieses, das hat mich so richtig ergriffen. Ich habe sie in den Arm genommen und habe gesagt: Ja, dann beten und hoffen wir, dass wir noch lange gute Jahre miteinander haben, oder? Dieser Moment hat mir gezeigt, dass etwas bei Marlee passiert ist. Und zwar, dass in 6 Jahren Gott und wir in Zusammenarbeit geschafft haben, eine tiefe Bindung miteinander aufzubauen, dass selbst bei dem Gedanken, Papa und Mama werden irgendwann nicht mehr da sein, dass es sie schier zerreißt. Es gibt leider auch Kinder und Menschen, die überhaupt so einen Gedanken gar nicht haben, weil diese Bindung gar nicht da ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, Menschen, die haben das nie erlebt, diese Bindung zu einer Person, diese Bindung, diese Beziehungsbindungen. Und mein Thema heute lautet: Gib nicht auf in deinen Beziehungen. Diese Predigt heute ist entstanden auch durch ein Gespräch mit Sarah, was ich hatte. Eigentlich wollte ich heute über ein anderes Thema sprechen in Sachen Gib nicht auf in unserer Reihe. Aber ich habe diese Predigt letzte Woche in einer anderen, in Blüderhausen gepredigt, also nicht zu dem Thema, es ging um Beziehung und Heiliger Geist. Und sie sagte: Du, das ist doch eigentlich ein Thema, Beziehungen sind doch ein Thema, was uns alle betrifft. Und Beziehung ist doch etwas, was so wichtig ist. Und Beziehungen sind auch etwas, wo auch viele drin kämpfen und strugglen. Und deswegen habe ich... Sie hat mich auf die Idee gebracht: Nimm das doch mit in diese Reihe und deswegen gib nicht auf in deinen Beziehungen. Sowohl in der Beziehung zu anderen Menschen, als auch in der Beziehung zu Gott. Ich möchte, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, möchte ich euch mal hineinnehmen, und zwar in ein paar Zahlen. Und man spricht, wie gesagt, von einer Epidemie der Einsamkeit. 60%, also das ist jetzt der westliche Kontext, 60% von befragten Menschen in westlichen Ländern beschreiben sich als chronisch einsam. Vor vielen Jahren, wo wir noch in Hannover gewohnt haben, haben wir einen Politiker gefragt, was ist die größte Not in unserer Stadt, weil wir wollten dafür beten. Und der Politiker sagte uns, die größte Not in unserer Stadt ist Einsamkeit. Warum? Er sagt, weil über 60% der Haushalte Einzelhaushalte sind. Und dann sagt er, und wissen Sie, wenn man so viel alleine ist, dann ist doch klar, da kommt man oft auf dumme Gedanken. Und das haben wir das erste Mal so wahrgenommen, dass auch die Politik wahrnimmt, dass die Vereinsamung ein ganz massives Problem ist in unserer Gesellschaft. 25 Personen sagen, also jeder vierte Befragte gibt an, keine Vertrauensperson zu haben, der er Persönliches anvertraut. Übrigens, man sagt, das, was in der Gesellschaft wir vorfinden, finden wir auch in der Gemeinde wieder. Also im Grunde genommen musst du so sehen, 60% von hier sind einsam, sind alleine. 30% schwache soziale Bindung steigern die Sterblichkeit ähnlich wie stark wie tägliches Rauchen. Von 1985 bis 2009 findet eine 30-prozentige Erhöhung, Steigerung von sozialer Isolation statt. Das nur einmal, einfach mal ein paar Zahlen. Ich habe ein bisschen weiter recherchiert. Also im ersten Teil möchte ich so ein bisschen den psychologischen Part anschauen. Man sagt, es gibt 4 Bindungsstile und diese 4 Bindungsstile haben unterschiedliche Auswirkungen. Man spricht von dem sicheren Bindungsstil. Übrigens, wer hat schon mal gehört, dass Leute sagen, hey, irgendwie in unserer Gesellschaft, die Menschen sind beziehungsunfähig. Also die Gesellschaft ist irgendwie immer beziehungsunfähiger. Ich werde dir heute den Zahn ziehen, das ist falsch, das zu sagen. Weil Beziehungsunfähigkeit spricht doch immer darüber, von einer gewissen Opferhaltung, so nach dem Motto, ah ja, ich bin halt beziehungsunfähig. Man ist beziehungsfähig. Durch Hilfe, durch Unterstützung und vor allen Dingen, ihr Lieben, wir, durch die Beziehung zu Gott, sind wir beziehungsfähig. Hallo? Also nur von Beziehungsunfähigkeit zu sprechen, suggeriert Passivität. Es gibt den sicheren Bindungsstil und das Kennzeichen ist Vertrauen in sich und andere, gesunde Balance zwischen Nähe und Autonomie. Die Auswirkung auf die Gottesbeziehung ist vertrauensvolle, beständige Beziehung zu Gott. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel, dass die Menschen, dass wir eine tiefe Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott haben. Aber wir sehen, es findet an vielen Stellen nicht statt. Es ist auch herausfordernd und wir sehen, bei manchen ist Luft nach oben. Vielleicht sogar bei dir selber ist Luft nach oben. Ja? Das kann daher kommen, dass du einen gewissen Bindungsstil, wir sprechen von Bindungen, die in der Kindheit, die in deinem Leben entstehen, es kann sein, dass dein Bindungsstil ängstlich ambivalent ist. Also die Auswirkung des Kennzeichens, die Personen klammern, Angst vor Verlassenwerden, übermäßiges Bedürfnis nach Bestätigung. Die Auswirkung auf die Gottesbeziehung ist Zweifel an Gottes Liebe, ständiges Suchen nach Zeichen und Bestätigung. Kennt ihr so Leute, die immer ein neues Wunder von Gott brauchen? Immer wieder neu. Gott, ich brauche immer wieder, jetzt wieder neu. Und das kann daher kommen, dass innerlich eine gewisse Angst da ist. Mensch, wenn das nicht kommt, ja, sieht Gott mich jetzt überhaupt? Dann der vermeidende Bindungsstil, Distanz, Unabhängigkeit, Schwierigkeit, Gefühle zu zeigen. Die Auswirkung könnte sein, ist oft so zu beobachten, intellektueller Glaube, Schwierigkeit mit emotionaler Hingabe. Kennt ihr so Menschen, die irgendwie so emotional kühl sind? Oh, okay, aber es betrifft uns natürlich nicht. Weiter im Geschäft. Der Desorganisierte. Das Kennzeichen könnte sein, widersprüchliches Verhalten, Angst vor Nähe und Distanz. Die Auswirkungen auf Gottesbeziehungen ist chaotische Gottesbeziehung zwischen intensiver Hingabe und völliger Abkehr, schwankend. Vielleicht kennt ihr das so, vielleicht so heute, hey, jawohl, Gott ist gut, ja, Gott tut Wunder und Halleluja. Und morgen, Mensch Gott, wo bist du eigentlich? So, Mensch, wann hörst du endlich mal mein Gebet, ja, dass ich seit 2 Stunden bete, wann? Gott, und ich möchte uns sagen, dass meine Überzeugung ist, dass der Heilige Geist arbeitet mit jedem Bindungsstil anders. Er begegnet dem Klammernden mit Sicherheit, dem Vermeidenden mit sanfter Einladung, dem Desorganisierten mit Beständigkeit, und sein Ziel ist immer, uns in die sichere Bindung der Kindschaft zu führen. Könnte ich dazu ein Amen hören? Das ist das Ziel. Ja? Noch einmal, Bindungssicherheit, Unsicherheit unter dem Brennglas unserer Zeit. Man beobachtet, dass eine gestiegene Erwartung in Beziehung da ist. Sprich, eine romantische Beziehungsvorstellungen, und die kommen woher? Natürlich, sie kommen von nur Walt Disney, nein, also von Hollywood, von permanenter Harmonie. Das muss immer schön sein, das muss immer harmonisch sein. So. Und das erzeugt Druck und Fluchtreflexionen. Dann spricht man von einer digitalen Filterblase. Man spricht von Echokammern. Was ist damit gemeint? Echokammern sind, wenn du mit einer Gruppe von Leuten bist, wo du so lange akzeptiert bist, solange du deren Meinung bist. Wenn quasi deine Meinung sich in den anderen Meinungen und was sie sagen, wieder, wenn du es hörst, wenn es gesagt wird. Hab aber nur einmal eine andere Meinung, dann bist du draußen. Dann gehörst du nicht mehr dazu. Das ist übrigens auch ein unglaublicher Druck, den Schüler auch in den Schulen ausgesetzt sind. Und Samuel erlebt das tagtäglich und andere auch. Diese Echokammern, wenn du, solange du mit mir gleich tickst, sind wir best friends. Aber hab nur eine andere Meinung, hey, dann bekämpfe ich dich aufs Äußerste. Und mittlerweile ich habe auch Mobbing erlebt in meiner Kinder- und Jugendzeit in der Schule. Und es war wirklich heftig, so dass ich die Schule verlassen wollte. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was die Schüler heute erleben. Ja, was glauben wir denn, wie auch Schülern, Kindern und Jugendlichen es fällt, wenn sie auch Teil einer Church, einer Gemeinde, einer Community sind? Glauben wir denn tatsächlich, das fällt ihnen alles leicht? Wenn sie die ganze Woche Ablehnung erleben und dann kommen sie in Gemeinde, hey, es ist unsere Aufgabe, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, wir sehen dich und du bist wertvoll. Und du bist wichtig. Schreib dir mal auf deine Fahne, jetzt so als größerer Erwachsener hier. Sag dir mal, wenn ich hier durch die Reihen gehe, wenn ich Kinder und Jugendliche sehe, dann ermutige ich sie. Denn sie brauchen das, weil die Woche ist hart. Dann Verlust gemeinsamer Rituale zu beobachten. Schaut, frühere Dorfgemeinschaften boten natürliche Begegnungsräume. Heute muss Nähe organisiert werden, was für unsichere Bindungstypen Hürden aufbaut. Und Paulus beschreibt, durchbricht diese Spirale, und wir werden gleich den Bibeltext anschauen. Schaut, Beziehung ist Gnade und nicht Perfektion. Amen. Das zweite, Gegenwart, nicht Pixel. Körpergemeinschaft und nicht Klickgemeinschaft. Okay? Es geht um Nähe, es geht um Beziehung. Und ich glaube, das war vom Heiligen Geist heute Morgen vor der Predigt initiiert. Habt ihr gemerkt, wir sind aufgestanden, Leute sind aufgestanden, sind aufeinander zugegangen, haben füreinander gebetet. Genau das ist das, was Gott machen möchte, ist, dass wir herausbrechen, aufstehen und dass wir anfangen, einander zu dienen, einander zu berühren, weil es um Beziehung geht. Das meiste, was Gott in deinem Leben tun wird, ist immer, und hör mir gut zu, geht immer über Beziehung. Wenn du isoliert lebst, dann wundere dich nicht, wenn dein Glaubensleben so dröge ist. Es geht immer um Beziehung. Nun, deswegen, ich spreche von Bindungsunsicherheit und nicht von Beziehungsunfähigkeit. Denn Bindungsunsicherheit ist ein besserer Begriff und es schafft die Möglichkeit zum Wachsen. Und die Psychologin Stephanie Stahl fasst es so zusammen. Bindungsunsicherheit entsteht, wenn wir in der Kindheit nicht gelernt haben, dass Nähe sicher ist und Autonomie nicht zum Liebesverlust führt. Also sprich, es geht immer darum, Bindung, Nähe, aber auch Selbstständigkeit. Gott wird uns niemals da hineinführen, dass wir immer nur sagen, diese Abhängigkeit, dass ich nicht in die Eigenverantwortlichkeit komme. Es geht immer um Nähe und jetzt bist du dran. Nähe und jetzt bist du dran. Es geht nicht darum, oh Gott, welche Schuhe soll ich heute anziehen? Ah ja, okay, danke. Und die Hose, ja, und was soll ich jetzt als nächstes tun? Und Gott, versteht ihr? Ich möchte ja auch nicht, dass meine Kinder mit 35 oder 40 immer noch zu Hause leben und mich ständig fragen, Papa, was soll ich heute tun? Ich möchte auch, dass sie in einem gesunden Alter, nicht zu früh, hoffentlich nicht so früh wie ich, ja, mit 21, ich mir neulich, Papa, mit 21 will ich ausziehen. Oh, Backe, ja. Schauen wir mal. Nein, er will nicht von uns fliehen. Die Kinder machen so sich ihre Gedanken. Ich studiere dann und dann noch das und dann werde ich heiraten. Ja. Aber stell dir mal vor, die Kinder sind immer noch mit 30, 40 zu Hause und dann sage ich, ich habe es geschafft, ey toll. Wir haben eine richtig tolle Bindung miteinander. Nein, das ist eine Abhängigkeit. Eine ungesunde Abhängigkeit. Und wir sagen manchmal, ja, ich will abhängig von Gott sein. Aber wisst ihr was? Diese Abhängigkeit, wie wir manchmal beschreiben, ist eine ungesunde Abhängigkeit. Weil Gott führt diese Abhängigkeit immer in Verantwortlichkeit. Amen. Es geht immer, du bist dran. Jetzt bist du dran. Ich habe dir alles gegeben. Ich war mit euch 3,5 Jahre unterwegs. Und jetzt, go. Geht in die Welt. Bindungsunsicherheit ist auch ein geistliches Problem. Und ich spreche lieber von Unsicherheit statt Unfähigkeit. Denn wir können Beziehungen eingehen, doch innere Alarmsysteme sabotieren Nähe, sobald es persönlich wird. Und das ist oft zu beobachten. Sobald es näher wird, gehe ich zurück. Ich spreche lieber von Entwicklung statt Defekt. Und ich spreche lieber von Kontinuum statt ein Etikett. Ich möchte euch ein paar biblische Beispiele nennen für diese Typen. Petrus. Petrus zeigt Anzeichen eines ängstlich ambivalenten Bindungsstils. Er schwankt zwischen mutigen Bekenntnissen und ängstlichem Rückzug. Seine dreimalige Verleugnung, Jesus und seine spätere Wiederherstellung zeigen den Weg von der Bindungsunsicherheit zur sicheren Bindung. Merken wir auch die Persönlichkeiten in der Bibel kennen genau das Gleiche. Das war nicht alles einfach. Sie haben auch ihre Prägungen schon mal darüber nachgedacht. Auch sie haben auch eine Kindheit gehabt. Auch sie wurden vielleicht gemobbt in der Schule. Okay? Und das waren übrigens auch Teenager. Also ich meine, da war noch Entwicklungsspielraum. Okay? Also die waren Jugendliche, als sie mit Jesus unterwegs waren. Thomas zeigt einen vermeidenden Bindungsstil. Er brauchte handfeste Beweise und hielt emotionale Distanz. Ich will es erstmal sehen, zeig mir mal. Passt das? Stimmt das? Ich will mal. Ah ja. Oder der verlorene Sohn zeigt einen desorganisierten Bindungsstil. Erst Flucht, dann Rückkehr aus Verzweiflung. Erstmal verprasst alles und dann, oh, mir ging es beim Papa ja doch besser. Merken wir, auch in der Bibel finden wir diese Typen. Schaut, Forschungen zeigen, 2 Grundängste treiben Bindungsunsicherheit an. Das eine ist Angst vor Verlassenwerden Und das andere ist Angst vor Verschlungenwerden. Diese Angst führt oft zu klammernden Verhalten und Menschen mit dieser Grundangst suchen ständig Bestätigung, haben Schwierigkeiten, allein zu sein, fürchten Ablehnung und Trennung und können übermäßig anhänglich wirken. Kennt ihr so Leute? Okay, wo kommt das her? Angst vor Verlassenwerden. Hey, ich lass dich nicht los. Aber der Heilige Geist begegnet dieser Angst mit der Zusage, ich werde dich nicht verlassen und dich versäumen. Seht ihr, Gott möchte da, wo du stehst, dir genau da begegnen. Und dann dir Angst vor verschlungen werden. Diese Angst führt oft zu Fluchtverhalten und Menschen mit dieser Grundangst wahren stets emotionale Distanz, haben Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen, fürchten Kontrollverlust und Abhängigkeit, können kühl und unnahbar wirken. Übrigens, das ist auch der Grund, warum es manchen schwerfällt, wenn sie in Gemeinde kommen, dass manchmal zu viele auf sie einstürzen. Deswegen ist es wichtig, immer so, was braucht die Person gerade? Okay? Das kommt daher, je nachdem, was für ein Typ ich bin. Die biblische Antwort, ihr Lieben, ist, die Bibel weiß um diesen Schmerz und sie lässt uns nicht ratlos zurück. Und der Bibeltext ist folgender. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir aber auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das, was ich euch jetzt sage, ich habe eine Folie vorbereitet im Studienmaterial, das könnt ihr euch herunterladen. In Vers 14 heißt es, vom Geist geleitet werden. Und das bedeutet, Beziehung bedeutet ein Weg, ein Prozess und nicht Event. Es geht nicht darum, einmal in eine Veranstaltung zu gehen oder auf eine Konferenz, es geht um einen kontinuierlichen Weg. Und das griechische Wort agontai heißt es hier geleitet werden. Das heißt kontinuierlich. Jemand sagte, der Heilige Geist ist kein WLAN-Signal, er ist ein Gegenüber. Nicht, den ich mal eben kurz anzapfen kann, sondern er ist ein Gegenüber, mit dem ich unterwegs bin. In Vers 15 heißt es, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben. Amen. Aber wisst ihr, wir sagen das so schön, aber hört mal zu, Angst outet sich immer. Wenn du Angst hast, Angst outet sich immer. Egal in welcher Form, Angst outet sich. In Rückzug, in Klammern, in Furcht, in Funktion, genau, in Flucht, in Leistungsdenken. Schon mal gehört? Schon mal damit konfrontiert gewesen? Angst outet sich immer. Aber die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, 1. Johannes. Ich überfliege das, ihr könnt das vertiefen durch das Studienmaterial. In Vers 15 heißt es, dass wir einen Geist der Kindschaft empfangen haben. Wisst ihr, was das Heilmittel für unsere ganze Verunsicherung ist, für deine, für die ganze Beziehungsthematik? Adoption. Gott adoptiert uns. Er sagt, du gehörst jetzt mir. Du bist mein, du bist mein Kind. Und er schenkt uns Identität, Intimität und Sicherheit. Amen. In Vers 16 heißt es, der Geist bezeugt mit unserem Geist. Das bedeutet, es findet eine Innenwirkung statt, statt einer Außenfixierung. Der Geist kommt in uns und dadurch erfahren wir Sicherheit. Nun, In Vers 17 heißt es, Miterben Christi, wir sind Miterben Christi. Und das bedeutet, wenn ich das lese, dass es um Teilhabe und eine Gemeinschaft geht und nicht um Konkurrenz. Ich muss Nähe nicht kaufen, sie ist mir zugesprochen. Ich muss andere nicht ausstechen, wir sind alle Miterben. Das heißt, das Denken, der ist besser gesegnet als ich, kann ich ad acta legen. Warum? Weil wir eine Gemeinschaft sind, wir sind alle seine Erben. Und er möchte uns segnen. Und ich darf mich mit dem anderen freuen und ich darf für den anderen beten. Und ich darf erwarten, der andere betet auch für mich. Unsere unsichere Bindungen erzeugen oft Konkurrenz. Wer bekommt mehr Aufmerksamkeit? Wer darf näher sein? In Christus gilt ein gemeinsames Erbe. Entschuldigung. Mit der Brille, das ist, funktioniert manchmal nicht. Und dann die Rolle der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Kontrastgesellschaft in einer bindungsunsicheren Welt. Gerhard Lohfink nennt die Kirche Gottes Kontrastgesellschaft. Warum? Weil sie ein alternatives Beziehungsmuster lebt. Und die Kleingruppen sind Bindungsräume. Also warum ist uns so wichtig, Kleingruppen zu haben, Zellgruppen, Hauskreise, Connect-Gruppen? Es schafft Bindungsräume. Da lernen wir Beziehungen, Vertrauen. Und das ist ganz entscheidend. Schaut, Kirche, und das wünsche ich mir, dass wir das anfangen, mehr und mehr zu sehen, Kirche als Heilraum für Bindungsunsicherheit. Wo wir authentische Gemeinschaft leben, verbindliche Rituale, ja, ein sicheres Zuhause. Darum geht's, dass Menschen das erleben. Es gibt ein Buch, super spannend, von Jenny Allen, Find Your People. Und in diesem Buch nennt sie 5 Dorfgemeinschaftsprinzipien. Und sie sagt, wenn ein Dorf diese 5 Prinzipien anwendet und lebt, dann ist eine gute Gemeinschaft, dann ist eine gute Vernetzung. Und sie spricht von Nähe. Das heißt, echte Gemeinschaft beginnt mit physischer Nähe und regelmäßiger, oft ungeplanter Interaktion mit Menschen in unserem direkten Umfeld. Dann spricht sie, es ist wichtig, transparent zu sein, Rechenschaftspflicht zu haben, gemeinsame Ziele und eine Verbindlichkeit. Wenn nur etwas fehlt davon, dann funktioniert das Ganze nicht. Merken wir, wie wichtig es ist, Nähe. Deswegen, wir arbeiten daran an Nähe, an Kleingruppen, an Zusammenkommen. Hey, wenn wir eine Veranstaltung haben, wisst ihr, es ist immer so, und das geht allen Gemeinden so. Man sagt, hey, komm zum Gebet, komm zum dieser Veranstaltung. Und da sind, komm zum Großputz. Wie viele haben sich angemeldet? 0. 2. Wow! Gott, danke, dass du nicht fertig bist mit uns. Merkt ihr, dass das etwas macht mit uns? In einer Gruppe, in einer Dorfgemeinschaft? Wir brauchen das. Verbindlichkeit. Ich bin dabei. Übrigens, ich weiß, bei uns ist oft so, die meisten melden sich 2-3 Tage vorher an. Also das war so die Erfahrung in den letzten Jahren. Alles okay, aber das ist doch normal, ist doch logisch, dass wenn wir hier an bestimmten Stellen uns auch von Gott nicht verändern lassen, dass das ganze System, was Gott sich eigentlich gedacht hat, darunter leidet. Es ist nicht nur der Heilige Geist oder die tollen Predigten oder der tolle Sprecher, sondern es ist wir als Gemeinschaft. Amen dazu. Das finde ich ganz spannend, dem mal nachzugehen. könnt ihr gerne auch noch vertiefen. Der Heilige Geist wirkt auf drei Wegen. Einmal gesehen werden. In 1. Korinther 2, Vers 10 heißt es, der Geist erforscht alle Dinge und erforscht auch dich. Dann er tröstet und er schenkt Sicherheit. Ein paar Mythen kurz. Mythen über den Heiligen Geist. Der Geist ist nur für Charismatiker. Falsch. Jeder Gläubige empfängt den Geist. Dann, wenn ich ihn nicht fühle, ist er nicht da. Falsch. Gefühle sind nicht wichtig, aber nicht die Gefühle sind wichtig, aber nicht die Grundlage. Das Siegel bleibt auch, wenn mein Sensor schwankt. Halleluja. Das ist Wahrheit. Der Geist macht mich abhängig. Oh. Nee. Er führt dich in Abhängigkeit zu Gott, in die Freiheit, in die Verantwortung, in Mündigkeit, in Kindschaft. Und dann, ich überfliege das jetzt ganz schnell, die Bedeutung des Wortes Abbas. Es ist eine Kindersprache. Es spricht von Intimität. Alles könnt ihr euch runterladen, mitnehmen, könnt ihr vertiefen. Es geht um Sicherheit, Zugänglichkeit. Ja, wenn der Heilige Geist uns befähigt, aber Vater zu rufen, überwindet er die Distanz, die Bindungsunsicherheit zwischen uns und Gott geschaffen hat. Alles gut. Muttertag, genau. Dann hier die Auswirkungen des Geistes der Kindschaft. Innere Sicherheit, gesunde Beziehungen, vertrautes Gebet, dienende Liebe. Also so viele Dinge, die der Heilige Geist wirken möchte unter uns. Und dann noch ein wichtiger Punkt. Wisst ihr, wir sprechen ja oft, ja, wir möchten mehr Bibel lesen, wir möchten mehr beten, Lobpreis und so weiter. Schaut mal, diese ganzen Dinge, Bibel lesen, wenn wir das tun, da geht es darum, Gottes Zusagen der Annahme verinnerlichen. Gebet, worum geht es? Ehrliche Kommunikation mit dem Vater üben. Bei Gemeinschaft geht es, sichere Bindung in der Gemeinde erleben. Wir wollen das erleben. Lobpreis, emotionale Verbindung zu Gott stärken. Deswegen, die geistlichen Disziplinen sind nicht nur für dich und Gott, sondern auch miteinander. Es hat Auswirkungen auf deine Beziehungen. Auch ganz kurz, der Unterschied zwischen Knechtschaft und Kindschaft. Hier ist von einem Geist der Knechtschaft die Rede und einem Geist der Kindschaft. Wolfgang, du musst das nicht fotografieren, du kannst alles haben. Aber es ist schön, dass du mit dabei bist. Bindung und dann die Rolle des Heiligen Geistes. Wo habe ich das hier genau? Die Rolle des Leidens in der Heilung von Bindungsunsicherheit. Das ist auch interessant. Schaut, Paulus verbindet in Römer 8, Vers 17 Kindschaft mit Leiden. Crazy. Er sagt, wenn wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das bedeutet, von Bindungsunsicherheit zu einer tiefen Bindung ist manchmal ein schmerzhafter Prozess. Ich muss mich meinen Dämonen stellen. Ich muss mich den Themen stellen. Gott will mich heilen. Es braucht Heilung. Aber es gibt auch eine Konfrontation. Und wenn ich in meinen Beziehungen die Konfrontation nicht zugelassen hätte, an bestimmten Stellen, dann wären manche Beziehungen gar nicht mehr da. Und da gehen wir dann durch und das bedeutet auch Leiden. Nun, der Weg vom Geist der Bindungsunsicherheit zum Geist der Kindschaft ist ein Prozess, der Zeit braucht. Aber ich bin davon überzeugt, mit jedem Schritt erfahren wir mehr von der befreienden Wahrheit. Wir sind keine Sklaven der Angst mehr. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind befähigt, durch seinen Heiligen Geist in sicherer Bindung zu leben. Deswegen gib nicht auf in deinen Beziehungen. Gib nicht auf. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Wir wollen einfach einen Moment nochmal still sein vor Gott. So wie vorhin, vor der Predigt. Lass uns einfach mal still sein und diese Worte, diese Botschaft mal auf uns wirken. Aus dem Geist der Kindschaft. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle auch vom Stream.